Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ganz kurz nur, weil es mein erstes Pressbriefing dieses Jahr ist. Ich wünsche Ihnen ein frohes und glückliches, gesundes neues Jahr und freue mich sehr, dass Sie da sind. Das war nicht unter Embargo, aber alles, was jetzt kommt, ist unter Embargo. Denn der Report, über den wir jetzt heute sprechen, ist noch bis in die Nacht auf Donnerstag um 1:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit unter Embargo. Und bitte achten Sie drauf und seien Sie streng, dass vorher nichts ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Ganz kurz eine inhaltliche Einführung. Die Treibhausgasemissionen steigen immer weiter. Mit Ausnahme des Corona-Jahres bekommen wir jedes Jahr neue Rekordmeldungen auf den Tisch. Und inzwischen ist ziemlich klar, ausschließlich über Emissionsminderungen werden wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen. Und an der Stelle kommt die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre ins Spiel. Und tatsächlich sieht keines der Szenarien aus dem sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC das Erreichen des Pariser Klimaziels ohne die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre als erreichbar. Ich erinnere mich, dass in den vergangenen Jahren bei den verschiedensten Recherchegesprächen aus verschiedensten Anlässen ich ganz unterschiedliche ExpertInnen immer mal wieder gefragt habe, wo stehen wir denn jetzt eigentlich bei diesem Carbon Dioxide Removal? Und die Antwort war fast immer, das ist nicht so einfach zu beantworten, aber auf jeden Fall nicht da, wo wir stehen sollten. Und umso gespannter bin ich auf diesen Report, denn eventuell beantwortet er mir ja genau diese Frage. Und das rege Interesse bei Ihnen kann ja bedeuten, dass es Ihnen da ganz ähnlich geht. Ich freue mich, dass wir eine Expertin und zwei Experten für dieses Pressbriefing gewinnen konnten und stelle Ihnen die drei jetzt kurz vor. Beginnen möchte ich mit Christine Merck. Sie ist stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums Global Commons and Klimapolitik am Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel und sie hat im Review-Prozess als Begutachterin dieses Berichts mitgewirkt. Oliver Geden ist Senior Fellow in der Abteilung EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit in Berlin. Er war unter anderem, vielleicht erinnern Sie sich, einer der Leitautoren beim Arbeitsgruppenbericht 3 des IPCC und ist es auch beim Synthesereport, der im März kommen wird, und ist auch einer der Autoren dieses Berichts. Die Runde komplizieren möchte ich mit Jan-Christoph Mings. Er ist Professor am MCC, dem Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin, und leitet dort die Forschungsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung. Er war koordinierender Leitautor bei der Arbeitsgruppe 3 in einem Kapitel und ist auch einer der Autoren dieses Berichts. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dieses Pressbriefing soll den Raum bieten für Ihre Fragen. Deswegen kloppen Sie in die Tastatur, hauen Sie die hier rein bei Fragen und Antworten. Wir werden uns im Teamwork darum kümmern, möglichst viele von Ihren Fragen in diese Stunde einzubauen. Und ich bin sehr gespannt, was Sie wissen möchten. Herr Mings, Sie hatten angeboten, dass Sie uns ganz kurz mit einer kurzen Präsentation eine Idee geben oder einen Einblick geben in das, was am Donnerstagnacht das Licht der Welt erblicken wird.
Ja, vielen Dank, Herr Wenzel. Auch ich freue mich, dass es hier so ein großes Interesse an dem Bericht gibt. Das glaube ich, sage ich auch für alle Mitarbeitenden an dem Bericht und auch für die Co-Organisatoren Steve Smith von der Universität Oxford, Oliver Geden, der ja hier ist, von der SWP und Greg Nemeth von der University of Wisconsin-Madison. Was ich hier gerne machen würde, wäre zwei Sachen. Zum einen noch mal ein bisschen was zum Framing von CO2-Entnahmen sagen und dann einige wenige Erkenntnisse für Sie hier kurz darzustellen. CO2-Entnahmen sind ein notwendiger Bestandteil von Klimaschutz zur Erreichung der Pariser Klimaziele. Das hat Herr Wenzel ja schon gesagt. Also es geht hier nicht um ein Kann. Das wurde ja manchmal in der Diskussion, kam das häufiger mal so rüber. Es ist wirklich ein Muss. Warum ist es so? Naja, wir wissen, wir müssen Netto-Null-Emissionen erreichen. Um das zu tun, da bleiben schwer zu vermeidende Restemissionen wie hier in der rosa und der blauen Fläche übrig und die müssen kompensiert werden. Das ist ein Grund. Es gibt Aber des Weiteren, in vielen Szenarien sehen wir netto negative Emissionen, insbesondere auch in 1,5-Szenarien, um ein kurzfristiges Überschießen der Temperaturen zu ermöglichen und die Temperatur dann zurückzuziehen. Und längerfristig müssen wir uns vielleicht auch heute schon über das Aufräumen der Atmosphäre Gedanken machen, weil die Klimaschäden ja heute schon wirklich beträchtlich sind. Aber dafür müssen wir tatsächlich dann netto der Atmosphäre CO2 entziehen. Das heißt, für den Klimaschutz, wir brauchen schnelle und tiefe Reduktionen von Treibhausgasen und CO2-Einnahmen. Es ist kein Entweder-Oder. Und wenn wir uns das zeitlich angucken, in einem dieser bekannten Szenarien, Abbildungen, dann sehen wir die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts. Da geht es vor allem um die Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und das ist etwas, was häufig von Leuten ein wenig übersehen wird. Da dominieren dann CO2-Entnahmen den Klimaschutz. Und da müssen wir natürlich heute drüber nachdenken, was müssen wir tun, damit das dann auch wirklich möglich wird. Jetzt komme ich zu den Erkenntnissen von dem Bericht. Und wie Herr Wenzel ja schon gesagt hat, ist es noch ein recht neues Feld und gewisse Dinge, also relativ grundlegende Fragen sind da noch nicht ganz geklärt. Eine davon ist, wie viel CO2-Entnahmen haben wir denn überhaupt? Und wir haben jetzt mal einen ersten Schätzwert vorgelegt und sagen, dass insgesamt etwa 2 Milliarden Tonnen pro Jahr CO2 der Atmosphäre entnommen werden. Das ist vor allem oder wirklich fast alles ist CO2-Entnahmen von der Aufforstung. Neuartige CO2-Entnahmemethoden, wie zum Beispiel Bioenergie mit der CO2-Abscheidung und Verpressung, Pflanzenkohle, aber auch chemische Luftfilter, also Direct Air Capture, die ja eigentlich die Diskussion dominieren, die gibt es noch fast gar nicht. Nur 2 Millionen Tonnen, das sind 0,1%, sind von solchen neuartigen Methoden. Das heißt, da stehen wir wirklich noch total am Anfang. Wir stehen fast noch bei Null. Wie sieht es mit den Klimaschutzplänen der Länder aus? Die werden ja vorgelegt in den NDCs, den National Determined Contribution, im Rahmen der Klimarahmenkonferenz, aber auch in den Langfriststrategien. Und da sehen wir, dass die anvisierten Mengen für die CO2-Entnahmen nur geringfügig größer sind als die heutigen Mengen. Bei den NDCs gibt es da zu sagen, dass neuartige CO2-Entnahmemethoden dann nicht vorkommen. Das ist eine interessante Sache, auf die ich dann nochmal eingehen werde. Bei den Langfriststrategien muss man wirklich sagen, dass die Datenlage sehr schlecht ist. Die Länder sind nicht gezwungen, solche Langfriststrategien vorzulegen. Deswegen tun es auch nicht alle und auch nicht alle haben quantifizierbare Szenarien. Deswegen ist dieser Wert hier, das ist wichtig zu betonen, mit Vorsicht zu genießen. Dennoch haben wir auch ein Politikkapitel, das sehr deutlich macht, dass wir eigentlich für die CO2-Entnahmen momentan im Klimaschutz noch keinen Plan haben. Wenn wir jetzt diese anvisierten Klimaschutzpläne für CO2-Entnahmen mit den notwendigen Mengen aus den Klimaschutzszenarien vergleichen, dann sehen wir, dass wir kurzfristig bis 2030 und langfristig bis 2050 eine beträchtliche Lücke haben. Und hier haben wir das mal für drei verschiedene Szenarien getan, die einen unterschiedlichen Fokus haben. Eins fokussiert sich eher auf Erneuerbare, ein anderes fokussiert sich eher auf Nachfragereduktion und ein drittes eben dann auf die CO2-Entnahmen. Und die Lücke finden wir überall. Das ist wirklich wichtig, insbesondere weil gerade das Szenario zu den Reduktionen in der Nachfrage zu den ambitioniertesten gehört. Das heißt, das minimiert wirklich die notwendigen CO2-Entnahmen und davon sind wir meilenweit entfernt. Aber auch da gibt es eben diese Lücke. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir hinken bei den CO2-Entnahmen wirklich deutlich hinterher. Das heißt, wenn wir eine wirklich robuste Strategie für die Erreichung der Pariser Klimaziele wollen, dann müssen wir die Abhängigkeit von CO2-Entnahmen begrenzen. Und wie können wir das? Nur durch rasche und tiefgreifende Emissionsreduktionen. Aber gleichzeitig müssen wir den Ausbau und die Entwicklung von CO2-Entnahmemethoden wirklich forcieren und rasch vorantreiben. Das gilt insbesondere für neuartige CO2-Entnahmemethoden, wie gesagt, wie zum Beispiel Bioenergie mit Carbon Capture and Storage oder Direct Air Capture. Da gilt es, also da sehen wir, dass die Entnahmemengen 2050 im Durchschnittsszenario etwa 1300 Mal so groß ist wie heute, bis mehr als 4000 Mal in Extremszenarien. Also das ist wirklich schon eine sehr herausfordernde Situation. Das heißt, wir müssen, um die benötigten Mengen in der zweiten Jahrhunderthälfte bereitzustellen, wirklich jetzt CO2-Entnahmen auf die Schiene bringen mit Anlagen von industriellem Maßstab. Das nennt man in der Innovationsliteratur die formative Phase. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird die Aufskalierung in Zukunft wirklich sehr schwierig werden und dann laufen wir wirklich Gefahr, CO2-Entnahmeziele für Mitte des Jahrhunderts eben nicht zu erreichen. CO2-Entnahmen werden also nicht vom Himmel fallen. Wir müssen dafür was tun und damit gebe ich wieder zurück an Herrn Wenzel. Vielen Dank.
Danke, Herr Mings. Herr Geben, dann hole ich Sie jetzt mal rein, von einem Autoren des Reports zum anderen vielleicht. Mein Eindruck ist immer, vor ein paar Jahren noch, keine Ahnung, 7, 8 Jahre zurück, waren diese Entnahmetechniken von Kohlendioxid aus der Atmosphäre noch gar nicht so richtig das Thema. Ich habe den Verdacht, man hat immer gedacht, ach, das mit den Emissionsminderungen kriegen wir schon irgendwie hin. Und jetzt hat da sozusagen so eine Strohhalmdiskussion begonnen. Warum brauchte es jetzt diesen Bericht und wie kann ich mir das vorstellen? Da stehen ja ganz viele renommierte Namen auf dieser Liste. Hat man dann irgendwann bei WhatsApp gesagt, ach komm, lass mal machen? Oder gab es da, welche Art von Idee ist da entstanden?
Ja, es sind ja zwei Fragen auf einmal. Vielen Dank dafür. Ich gehörte ja vor mal 5 bis 10 Jahren selber noch zu den großen Kritikern der Modellierung von CO2-Entnahme, also der Idee, dass man annimmt, das räumen wir dann in der zweiten Jahrhunderthälfte schon alles wieder auf. Und ich glaube, die Debatte hat sich geändert. Einerseits, weil wir die Emissionsreduktion nicht gesehen haben global in den letzten 10 Jahren. Der zweite Grund ist aber, dass wir seit dem Paris-Abkommen ein Netto-Null-Treibhausgasziel haben und dass wir seit dem Sonderbericht zu 1,5 Grad des IPCC diese Ausbreitung von Netto-Null-Zielen bei Ländern, aber auch auf anderen Ebenen, auch bei Unternehmen gesehen haben. Und die Logik ist ganz einfach, und das hat der IPCC-Bericht der letzte Jahr festgestellt, Netto Null bedeutet faktisch Carbon Dioxide Removal, weil sonst wäre es kein Netto-Ziel, sondern ein Null-Emissionsziel. Und das ist nicht realistisch, weil es immer einen Anteil von sogenannten Restemissionen geben wird. Das ist die Logik, warum man das verstärkt diskutiert. Und man diskutiert es auch verstärkt, weil klar ist, wir machen es ja heute auch schon. Es geht nicht einfach um eine Zukunftsfrage. Die EU hat eine Nettosenke im Waldbereich, viele andere große Länder auch. Da war aber eben interessant, dass wir die genauen Zahlen nicht kennen, zumindest global. Der Report ist so entstanden, tatsächlich, wie das häufig passiert. Menschen kommen zusammen und reden darüber, was man jetzt als nächstes bräuchte. Und die vier Convener dieses Berichts, Jan Minks hat es ja eben eingeblendet, 2 aus Deutschland, einer aus UK, einer aus den USA, haben eben irgendwann festgestellt, das ist jetzt die Art von Report, die es bräuchte, und haben dann auch andere Autoren und Autorinnen weltweit, insgesamt 20 ungefähr, zusammengebracht, um jetzt diese Serie zu starten, aber es soll ein kontinuierliches Produkt werden, weil man diesen Wissensstand dann auch kontinuierlich verbessern muss und weil wir davon ausgehen, dass The State of CDR, so der englische Titel, sich ja jetzt auch kontinuierlich verändern wird.
Dankeschön. Frau Merk, dann möchte ich Sie jetzt in die Runde gerne reinholen. Schön, dass Sie auch da sind. Auf Ihrer Webseite steht auch, dass Sie sich eben in Ihrer Arbeit mit der öffentlichen Wahrnehmung von Kohlendioxidabscheidung und Speicherung beschäftigen, und das ist ja eben eines der Kapitel, das Sie dann auch begutachtet haben, die Public Perception. Ich habe immer das Gefühl, egal was man in der Öffentlichkeit so rumfragt, ob jetzt Atomkraft, Geothermie oder Fracking, es gibt immer eine Meinung, und ich habe das Gefühl, oder ich frage mich ganz oft, worauf bildet man sich denn so eine Meinung? Also ich finde das ganz schwer, immer eine Meinung zu haben. Wie sieht es denn jetzt bei diesem Thema aus? Und was ich besonders spannend finde, ist ja die Frage, muss man da nochmal unterscheiden, wenn man einerseits die Entnahme aus der Atmosphäre befragt und andererseits die Speicherung?
Das ist jetzt eine sehr große Frage. Ich habe gesehen, ich habe gerade einmal gehangen im Bild. Das ist auch einer der großen Vorwürfe an die Forschung, weil wir häufig mit Befragungen arbeiten und dann ganz normale Leute, Bürger, fragen, was sie denn von der Technologie halten, von der sie noch nie gehört haben. Und natürlich kriegen wir dann nicht eine Antwort auf einer Skala von 0 bis 10 und die Antwort ist 7. Ich mag die Technologie 7. Und das ist auch keine Antwort, die wir irgendwie publizieren würden in einem Form so, die nächsten 10 Jahre wird die Antwort 7 sein und vollkommen unabhängig von Kontexten ist die Antwort 7. Unsere Ergebnisse werden immer abhängig davon sein, was für Informationen die Leute in dem Moment zur Verfügung haben. Und das Interessante für uns ist aber, wie unterschiedliche Leute reagieren. Also wie Werte, Einstellungen, also Einstellungen zu Umwelt, zu Umweltschutz, zu Naturschutz oder eben auch Vertrauen in Organisationen oder auch Einstellungen zum Klimaschutz, die Wahrnehmung der Technologien beeinflussen. Wir gehen also weniger davon aus, wir fragen die Meinungen der Leute ab, sondern sind stärker daran interessiert, wie reagieren sie auf Risiken? Was wäre zu erwarten in der Zukunft an kritischen Rückfragen, an Problemen, die aufkommen könnten in der Wahrnehmung? Und das Feld ist da sehr, sehr weit. Also es gibt Technologien, von denen 70% der Deutschen noch nie gehört haben. Zum Beispiel Bioenergie mit CCS, das sind Daten von 2010. 2020 sagen 50%, sie haben schon mal was von Direct Air Capture gehört. Und dann gibt es Aufforstung, wo 14% sagen, nee, habe ich noch nie gehört. Und deswegen ist es ein sehr, sehr breites Feld. Und je nach Technologie kann man dann unterscheiden zwischen, vielleicht finden die Leute ganz gut, dass CO2 aus der Luft geholt wird, weil sie sagen, okay, das ist ein Schadstoff, das kann man irgendwie vielleicht mit CCU, also CO2-Nutzung, weiter nutzen und das ist doch eine ganz coole Recycling-Idee. Wohingegen sie dann, wenn es darum geht, das geologisch einzulagern, also zum Beispiel unter der Nordsee einzulagern, sehr viel kritischer sind und sehr viel mehr sagen, naja, aber hat das nicht Risiken für die marine Umwelt oder für die Gesundheit und die Natur? Und das ist einfach ein sehr, sehr weites Feld, wo man immer mal differenziert gucken muss, was zu Problemen führen kann, was auch Widerspruch hervorruft, wo man sagt, nee, das möchten wir jetzt eigentlich nicht.
Vielen Dank an Sie drei, dass Sie diese Fragen beantwortet haben oder Herr Links die Präsentation vorbereitet und gehalten haben. Es sind schon einige Fragen reingekommen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte fühlen Sie sich frei, auch Ihre Fragen noch in den Fragen- und Antwortbereich zu schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und sind gespannt, was wir davon einbringen können. Ich starte dann jetzt mal mit den ersten Fragen. Herr Minks, die erste vielleicht an Sie, denn eine Kollegin fragt, ist von den neueren Methoden überhaupt schon etwas einsetzbar und wie viel Vorlauf braucht man, bis die im großen Maßstab praktikabel sind? Vielleicht können Sie ja noch mal kurz illustrieren, was dieser Report tatsächlich berücksichtigt, weil das ja oft mit CCS und CDR durcheinanderläuft auch.
Genau, also wir haben uns wirklich auf Methoden fokussiert, die CO2 der Atmosphäre entnehmen. Also das sind beispielsweise keine CO2-Emissionen, die aufgefangen werden, wenn Kohle oder Gas verbrannt wird, sondern Methoden, wo das CO2 erstmal eingefangen wurde, entweder durch ein chemisches Verfahren oder auch durch eine Pflanze und dann das CO2 abgelagert wird, sodass im Saldo eine netto negative Emission entsteht. Und das soll der Fokus sein, weil darum geht es ja auch bei dem Thema. CCS ist eher der konventionelle Klimaschutz. Und jetzt zur Frage, die neuartigen Methoden, ja, die gibt es, wir haben ja gesagt, aber davon gibt es wenig, 0,1%, also 2 Millionen Tonnen haben wir, muss man sagen, da ist mehr als die Hälfte von einem Kraftwerk in den USA, zu einem Kraftwerk, das Bioenergie mit Carbon Capture and Storage macht und dann haben wir eine ganze Reihe von kleineren Pflanzenkohle Geschichten, die laufen, aber das ist es dann im Grunde auch schon. Also Direct Air Capture hat viel Aufmerksamkeit gekriegt, aber momentan sind es einige tausend Tonnen, die da eingefangen werden pro Jahr. Also das ist wirklich minimal. 2025 ist ja von Carbon Engineering eine Million Tonnen Kraftwerk geplant. Aber wie gesagt, das wäre jetzt das erste, das so im industriellen Maßstab ist. Und das ist eine ganz wichtige Nachricht von dem Report, dass wir genau solche Anlagen im industriellen Maßstab brauchen, auch kürzerfristig, damit in der Mitte des Jahrhunderts tatsächlich größere Mengen aufgefangen werden können. Und wenn man sich das mal, man kann ja Überschlagsrechnungen machen, so ein 1 Million Kraftwerk, so eine 1 Million Tonnen Removal-Anlage, ne, um 2 oder 3 Gigatonnen, was jetzt überhaupt nicht extrem ist, also 2 bis 3 Milliarden Tonnen hinzubekommen, bräuchten wir dann halt 2 oder 3.000 davon. Es wird natürlich immer eine Mischung von Optionen sein, das ist auch klar. Es gibt kein Silver Bullet, es geht um Portfolios. Das war jetzt nur zur Veranschauung, aber es ist ganz wichtig, Innovation braucht Zeit, Aufskalierung braucht Zeit. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, diese Anlagen zu bauen und auch entsprechende Politikpläne zu entwickeln, dann werden wir da nicht hinkommen.
Herr Gehden, jetzt ging es ja gerade, die Frage ging ja gerade um die neuartigen Methoden. Ein Kollege fragt eben auch nach den konventionellen, nenne ich sie jetzt mal. Die Frage lautet, wie berechnen sich genau die 2 Milliarden Tonnen pro Jahr bei den Wäldern? Die sind ja schon länger da und haben auch in der Vergangenheit Kohlendioxid absorbiert. Sind die 2 Milliarden Tonnen pro Jahr zusätzlich oder wie werden die quantifiziert? Und wie ist das im Vergleich zur jährlichen Aufnahme durch die Pflanzen?
Ich glaube, die Frage muss ich an Herrn Minks weitergeben, der sich im IPCC ausführlichst damit beschäftigen durfte, weil es in der Tat aufgrund verschiedener Datensätze und verschiedener Berechnungsmethoden wirklich eine hochkomplexe Materie ist. Ich könnte die beantworten, aber Herr Minks kann das viel besser.
Genau, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie man das machen kann. Wir haben einfach gesagt, wir gehen von den Treibhausgasinventaren der Länder aus. Die haben aber zwei Komponenten, nämlich eine direkte und eine indirekte. Und die indirekte sind vor allen Dingen CO2-Fertilisierungseffekte. Und die haben wir rausgerechnet. Das ist eine, jetzt sage ich mal, technische Neuheit in dem Bericht. Und das ist auch richtig so. Und dann sind diese 2 Milliarden Tonnen, die sind nicht zusätzlich. Das stimmt, die sind schon immer da gewesen. Aber was wir in den Szenarien sehen, ist, dass wir tatsächlich